Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Auf die Ferien freuen wir uns doch am Mix schon Wochen im Voraus. Ist ja klar, wir haben es verdient. Wenn jetzt aber dann plötzlich vor Abreise jemand krank wird oder einen schweren Unfall passiert, dann ist das gewöhnlich ein Schock. Wenigstens, und das ist wahrscheinlich dann das Glück im Unglück, werden einem die Kosten der Ferien zurückerstattet. Schließlich hat man ja eine Reiseannulationsversicherung abgeschlossen. Dass die einem aber nicht zwingend etwas bringt, zeigt der Beitrag von Nicole Rose und Matthias Schmidt.
Zusammen mit seinem Sohn und seiner Frau hat er letztens auf Kreta fliegen, erzählt ein Espresso-Hörer. Er will anonym bleiben, weil ihm die ganze Geschichte unangenehm ist. Seine Frau hat nämlich am Abreisetag einen Nervenzusammenbruch gehabt. Schon am 4 Uhr Morgen, wo sie aufgestanden sind, hat es angefangen.
Dann hat die Frau gesagt, sie sei nicht gut. Und dann wollte ich etwas zum Morgen machen. Und bald dann hat sie gesagt, sie könne nicht reisen, es geht nicht. Und dann ist natürlich das Problem auftaucht, wie weiter, oder? Habe ich gesagt, ja, so, ja, wenn es nicht geht. Dann haben wir probiert, irgendwie zu einem Notarzt zu gehen. Und dann habe ich gesagt, wir wohnen ganz nahe am St. Anna in Luzern.
Die Oberärztin dort hat bei der Frau einen Nervenzusammenbruch festgestellt und ihr ein Arztzeugnis ausgestellt, wo drin steht, dass die Ehefrau nicht reisefähig ist. Der Espresso-Hörer hat darauf aber überlegt, wie es weitergehen soll.
Ja, wir hätten allein reisen können, der Sohn und ich zusammen. Das wären die anderen Möglichkeiten gewesen, aber wir haben gesagt, ich kann die Frau nicht daheim. Wir haben die Reise dritte buchen und wir wollen auch dritte gehen im Prinzip, oder?
Also haben sie die ganze Reise abgesagt und das auch sofort dem Reisebüro und dem TCS gemeldet, wo die Familie einen Ethischutzbrief mit Reiseannulationsversicherung abgeschlossen hat. Kurze Zeit später dann der Schock. Der TCS will die 3000 Franken für die verpasste Reise auf Kreta nicht übernehmen. Der TCS-Mediensprecher Stefan Müller erklärt, wieso.
Wichtig ist einfach, dass wenn man so einen Anspruch auf Rückerstattung stellt, dass man auch korrekt vorgeht. Also wer krank ist, sei es jetzt einen Nervenzusammenbruch oder ein anderes Leiden, muss in Behandlung, muss einen Arzt konsultieren. Es muss also eine kontinuierliche, vorgesetzte Behandlung vorliegen.
Der TCS verlangt also im Krankheitsfall, dass er, Zitat, kontinuierliche Pflege und therapeutische Behandlung beansprucht wird. Die Frau vom Espresso-Hörer hat nach der Behandlung im Notfall die Heiz zuerst einmal 2 Tage geschlafen und ist dann erst ein paar Tage später mal beim Hausarzt vorbeigegangen. Sie hat auch schlicht Angst gehabt, sie werde wegen dem Nervenzusammenbruch in eine psychiatrische Klinik gesteckt. Der TCS dreht ihre jetzt aber genau daraus einen Strick. Es liege so keine ernsthafte Krankheit vor und darum hätte sie auch verreisen können. Eine fragwürdige Definition von Krankheit. Nein, sagt Stefan Müller vom TCS.
Sie müssen irgendwo eine Grenze setzen. Wenn Sie Tor und Tür öffnen für eine vage Formulierung, dann muss man ja praktisch alles zahlen. Also wir sind kulant, wir sind korrekt, aber wir setzen auch voraus, dass ein Ethischutzbriefinhaber ebenfalls sich an die Vorschriften handelt.
Der Stefan Müller vom TCS. Trotz Reiseannulationsversicherung also kein Geld, da stellt sich einem doch wirklich die Frage, ja, was bringt denn überhaupt so eine Versicherung? Die Frage, die geht an Beat Dannenberger, er ist Ombudsmann von der Reisebranche. Guten Morgen, Herr Dannenberger.
Guten Morgen, mein
Name. Herr Dannenberger, macht eine Reiseannulationsversicherung Sinn?
Grundsätzlich ja. Ich bin dafür, dass man so etwas abschließt, weil es kann einem wirklich dienlich sein.
Wo konkret macht es Sinn? Warum macht es Sinn?
Es sind normalerweise bei Reisen heutzutage sehr schnell sehr hohe Kosten für Annulationen. Und eine Versicherung, so eine Reiseversicherung ist mit einem relativ anständigen, günstigen Preis zu haben, der die meisten Kosten deckt.
Können Sie uns kurz sagen, was wird abdeckt mit so einer Annulationsversicherung?
Also im Normalfall wird die Annulation, also die Kosten der Annulation deckt, die sind je nach Zeit, Punkt vor der Abreise sind die in Bearbeitungsgebühr bis 10% vom Pauschalpreis, den man muss zahlen. Das wird abgedeckt durch so eine Versicherung.
In welchem Fall ist das, wo die Versicherung zum Tragen kommt?
Im Normalfall ist das, wenn Sie eine Krankheit haben, eine schwere Krankheit von sich selber oder von einer nahestehenden Person, die deckt ist. Wenn Sie einen Unfall haben, wenn Ihre Anwesenheit daheim notwendig ist, weil zum Beispiel das Haus brennt hat, etc.
Sie haben es angedeutet, schweren Unfall, schwere Krankheit, kann man das irgendwie noch so ein bisschen genauer haben? Also Grippe allein reicht nicht.
Es muss etwas sein, das einem von der Reise verhindert. Also wenn sie beibrechen, dann ist das vielleicht nicht eine gute Sache, weil auf einem Flieger darf man nicht mit einem Gips reisen, zum Beispiel.
Voilà, also das klar definiert. Sie haben es auch vorhin erwähnt, die Verwandten oder die Reisepartner, die mitkommen, die gehören dort auch dazu.
Es ist so, dass Unfälle oder Krankheiten von denen auch gedeckt sind, aber es muss jeder Reisende selber eine Annulationskostenversicherung haben.
Gibt es Fälle, die immer wieder auftauchen, wo die Versicherten eine andere Meinung haben wie der Versicherer, also so Missverständnis?
Ja, das ist, wie vielleicht vorher in dem Fall, den wir gerade gehört haben, das ist jetzt ein versicherungstechnisches, medizinisches Problem untereinander, wo eine andere Stelle zuständig ist. Aber das sind Sachen, was wir auch sehr oft hören, ist, dass man dann einmal annulliert, anstatt zum Zeitpunkt, wo man den Unfall gehabt hat. Und durch das wird vielleicht nur ein Teil von den Annulationskosten übernommen.
Also verstehe ich Sie da richtig? Es geht auch darum, wirklich abzuklären, was sind meine Bedürfnisse einerseits und was deckt die Annulationsversicherung wirklich? Also das Kleindruckte wirklich lesen.
Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich würde persönlich nicht nur auf eine Annulationskostenversicherung gehen, ich würde selber sogar auch auf eine sogenannte Assistenzversicherung gehen. Das ist eine, die einem deckt während der Reise. Wenn man während der Reise krankt hat und zurück muss, dass die so eine Versicherung dann auch noch deckt.
Weil die Reiseannulationsversicherung ist bis zum Zeitpunkt an, wo ich noch nicht in der Ferien bin.
So ist es. Bis vor Abreise.
Grundsätzlich gibt es ja zwei Varianten, wenn ich mich versichern kann. Reiseannulationstechnisch, sage ich mal. Da gibt es die, wo ich explizit für eine Reise buchen kann und die, wo ich quasi das ganze Jahr präventiv haben. Können Sie dazu etwas sagen, weil es ist gescheiter?
Ja, ich glaube, wenn man ein von den Reisenden ist, der einmal im Jahr auf die grosse Reise geht und sonst der Rest in der Schweiz auf dem Campingplatz ist, um das ein bisschen salopp zu sagen, dann ist sicher gut eine einmalige. Wenn man aber doch mehrmals unterwegs ist, man macht einmal eine Städtereise nach London, dann geht man nach USA und dann macht man das, dann lohnt es sich, glaube ich, schon, eine Jahresversicherung zu machen. Die hat dann zum Teil sogar auch schon die Möglichkeit von der Assistenz einzuschliessen.
Auch dort wieder die Bedürfnisanalyse, genau, die wichtig ist. Genau. Vielleicht eine kurze Frage am Schluss noch. Kreditkarten werben die oftmals damit, dass die Reiseannulationsversicherung sie würden übernehmen, falls man die Reise buchen mit dieser Kreditkarte. Ist das etwas Seriöses? Kann ich mich darauf verlassen?
Das ist grundsätzlich gut. Das sind ähnliche Leistungen wie bei den anderen, sind auch seriöse Versicherer dahinter. Sie haben gewisse Einschränkungen im einen oder anderen Fall, aber grundsätzlich ist es eine gute Sache.
Beat Tannenberger, merci vielmals für Ihren Besuch hier im Espresso-Studio. Die Tipps zu Annulationsversicherungen haben wir Ihnen auch schriftlich zusammengefasst. Sie finden sie genau gleich wie der Link zum Ombudsmann von der Reisebranche, zum Beat Tannenberger, bei uns im Netz auf drseis.ch unter Espresso. Espresso, das ist Ihr Konsummagazin auf deren Seis am Donnerstagmorgen, wo wir in Sommer startet. Und was gehört zum Sommer wie die Faust auf das Auge? Klar, grillieren, dass das immer wieder zu Ärger im Mietshaus führt, das ist allgemein bekannt. Was da für Regeln gelten, das haben wir Ihnen aufgeschrieben und aufbereitet bei uns im Netz auf drseis.ch unter Espresso. Es gibt aber vermehrt auch noch nebst dem Grillieren aussergewöhnlichere Sachen, die für Streiterien auf Schweizer Balkon führen.
Sauna ist fast ein bisschen wie der Whirlpool, den man jetzt ab und zu auf Balkon sieht. Da müssten Sie eigentlich können das absolute Risiko ausschliessen, dass das Wasser ausläuft. Also unterstumme würde ich sagen, da müssen Sie unbedingt die Einwilligung vom Vermieter haben.
Espresso.
Sie schüttelt vielleicht gerade den Kopf, aber es ist tatsächlich so passiert. Kürzlich gesehen im Internet zu verkaufen eine nigelnagelneue Aussensauna. Der Gewunder, der hat mich gepackt und nach einem Telefonat habe ich herausgefunden, der Besitzer hat die Sauna bei sich aufstellen wollen, aber ohne Erlaubnis vom Vermieter. Geht so nicht. Keine gute Idee. Ohne dass er einmal drinnen geschwitzt hat, hat er sie wieder müssen abbauen, abbrechen. Eine Sauna auf dem Balkon, das ist eher etwas Aussergewöhnliches, aber die Frage stellt sich, was darf man eigentlich auf dem Balkon von einem Mietshaus und was darf man nicht? Die Antworten hat die Espresso-Redaktorin Nicole Ross.
Wer eine Wohnung mit Balkon mietet, der darf den Balkon grundsätzlich nutzen wie ein Zimmer der Wohnung. Das heisst, man darf auf dem Balkon essen, lesen, kochen, festen oder auch schlafen. Dabei muss man aber auf die Nachbarn Rücksicht nehmen. Und ab 10 Uhr nachts sind laute Musik und Gespräche auf dem Balkon tabu. Ein Erlaubnis vom Vermieter sollte man haben, wenn man zum Beispiel einen Sonnenschirm will an der Fassade festschrauben. Besonders wichtig ist die Erlaubnis, wenn es um eine Sauna oder um einen Whirlpool geht. Die Regula Mühlebach, Geschäftsleiterin vom Schweizer Mieterverband, sagt:
Die Sauna ist fast ein bisschen wie der Whirlpool, den man jetzt ab und zu auf Balkon sieht. Da müssten Sie eigentlich das absolute Risiko ausschliessen, dass das Wasser ausläuft. Und Sie müssen nicht vergessen, es gibt ein riesiges Gewicht auf dem Balkon. Nur wenn Sie das alles ausschliessen könnten, dass es da keinerlei Risiken gibt, müsste man sagen, es ist erlaubt aufzustellen. Also untersturm würde ich sagen, da müssen Sie unbedingt die Einwilligung vom Vermieter haben.
Ob der Vermieter die Einwilligung gibt, ist allerdings mehr als fraglich. Im Fall von der Sauna hat der Mieter alles wieder abbrechen müssen, weil der Vermieter die Sauna nicht erlaubt hat. Ein klarer Fall findet das auch der Thomas Oberle, Jurist beim Schweizer Hauseigentümerverband. Eine Sauna oder ein Whirlpool haben auf dem Balkon nichts zu suchen.
Nein, das gehört ja auch nicht zum normalen Verwendungszweck vom Balkon. Oder? Es ist in dem Sinn weder ein Raum für eine Sauna noch ein Lagerraum für Abfall zum Beispiel. Ist sie auch nicht. Oder? Es ist nicht ein zweiter Abstellraum für die Wohnung.
Auf dem Balkon darf man aus Sicht der Hauseigentümer also nur das machen, was man normalerweise auf einem Balkon macht. Essen, zusammensitzen oder sünneln zum Beispiel. Kein Platz hat es laut Thomas Oberle vom Hauseigentümerverband für auffällige Pflanzen, wie Palmen oder Hanfsträucher.
Ja, bei den Pflanzen ist es für mich auch eine Frage vom gesunden Menschenverstand. Also, dass er keine Pflanzen soll können antun, der Mieter oder die Mieterin, das ist sicher nicht die Meinung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Balkon ist nicht ein Gartenersatz, oder? Also, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ich möchte hier einen Palmengarten antun, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob es dann unter Umständen eine Bausubstanz von dem Balkon könnte stören, bin ich einfach der Meinung, gehört nicht auf dem Balkon.
Es gäbe schliesslich auch spezielle Balkonpflanzen, die nicht zu gross oder zu schwer sind. In diesem Punkt hat Regula Mühlebach vom Mieterverband eine andere Meinung.
Also da teile ich die Auffassung nicht. Da haben wir sicher eine Differenz. Also eine Palme, die, wenn sie nicht über das Balkonbrüstung ausragt, ist unserer Meinung nach dann erlaubt.
Ja, was gilt jetzt? Darf ich eine Palme auf dem Balkon haben oder nicht? Am besten schaut man das mit dem Vermieter an und sucht zusammen eine Lösung. Ein weiterer Streitpunkt auf dem Balkon sind Satellitenschüsseln. Regula Mühlebach vom Mieterverband.
Sobald man eine Satellitenschüssel muss montieren, ausserhalb vom Balkon oder innerhalb vom Balkon, braucht man die Mietereinwilligung. Wenn man aber die Satellitenschüssel einfach am Boden stellt, es gibt so ein Modell, dann ist das unserer Meinung nach erlaubt.
Satellitenschüsseln, die man auf den Boden stellen kann, da hat auch der Thomas Oberle vom Hauseigentümerverband nichts dagegen. Sobald sie aber das Erscheinungsbild der Liegenschaft stören, können sie den Vermieter verbieten.
Was sicher nicht geht, ist an die Rüstung vom Balkon montieren, an die Fassaden anschrauben. Und unter Umständen kann es auch natürlich dann zu einer Störung der Liegenschaft führen, wenn ich es zwar in meinem Bereich aufstelle, aber so über die Balkonbrüstung ausragt, dass halt das äussere Erscheinungsbild der Liegenschaft gefällt. Dann kann der Vermieter eingreifen und sagen, das will er nicht.
Mit dem äußeren Erscheinungsbild der Liegenschaft argumentiert der Hauseigentümerverband auch, wenn es ums Wäscheaufhängen auf dem Balkon geht. Die Wäsche müssen so aufgehängt sein, dass sie von außen niemand sieht. Es gibt Hausordnungen, die das Wäscheaufhängen auf dem Balkon ausdrücklich verbieten. Für Regula Mühlebach vom Mieterverband ist so ein Passus in der Hausordnung aber nur bei repräsentativen Gebäuden wie einem Bankhauptsitz oder einem denkmalgeschützten Haus erlaubt.
Aber sonst grundsätzlich darf man nach unserer Meinung das Wäscheaufhängen nicht verbieten. Das ist rechtlich nicht haltbar.
Auch das Problem, vor Gericht sei in so einem Fall noch nie gekommen, sagt Regula Mühlebach. Der Streitwert ist einfach zu klein. Am einfachsten sucht man auch da das Gespräch mit dem Vermieter, um eine Lösung zu finden, die für beide stimmt.
Und eine Orientierungshilfe bietet da ein Merkblatt vom Mieterverband. Wir haben Ihnen das bei uns im Internet aufgeschaltet. Gratis können Sie das abladen auf drs1.ch unter Espresso.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.